habe ja noch ein paar Aufgabenblätter. Das heißt, vielleicht hat ja noch einer irgendwas zum Abholen wieder. So, das nächste Mal gibt es dann das letzte Blatt. Dann waren es 3. So, okay, es gibt theoretisch noch eine Evaluation heute. ich würde es einfach so machen, dass ich erstmal was erzählen würde und dann eine Viertelstunde früher aufhöre. Und dann muss er dann runterbringen zum Pförtner. Die 3 ausgefüllten Blätter oder vielleicht kommt noch jemand. Okay, wir hatten das letzte Mal uns beschäftigt mit Messungen von superleitenden Resonatoren. Und wir hatten gesehen, dass wenn wir eine sehr hohe Güte haben, wo ist es denn da? Wenn wir eine sehr hohe Güte haben, dann heißt es zwar, dass wir im Wesentlichen dann auch tendenziell sehr geringe Verlustleistungen nur brauchen. Andererseits heißt eine sehr hohe Güte, dass wir eine sehr kleine Bandbreite haben von der Kavität, eine Größenordnung Hertz. Und das ist natürlich bei einer Schwingungsfrequenz von ein paar hundert Megahertz schon sehr, sehr schmal. Und wir werden also eine ganze Reihe von Phänomenen kennenlernen, bei denen die Frequenz geändert wird, oder bei der sich die Frequenz ändert, und wir den Resonator an sich überhaupt nicht betreiben könnten. Ja, weil wir müssen uns ja immer in der Nähe des Maximums der Resonanzkurve befinden. Es muss nicht exakt drauf liegen, aber es sollte nur wenige Grad davon wegliegen, sodass wir immer hier im Bereich von 90-95% hier diese Amplitudenwertes hier sind, weil sonst wir gar keine Leistung in den Resonator reinbekommen. Und dafür hatten wir eben so ein Regelsystem. Ich hatte letztens kurz erläutert, wie das funktioniert, dass also der Resonator betrieben wird und wir erstmal mittels eines Funktionsgenerators ein Signal hochverstärken und dann Richtung Resonator schicken. Und das soll zunächst einmal die gleiche Frequenz haben wie der Resonator. So. Wenn der Resonator seine Frequenz dann konstant hält und nichts passiert, ja, dann wird auch bei dem ganzen Regelsystem wenig passieren. Wir vergleichen nämlich dann das Signal vom Pickup, was also der Resonator letztlich produziert, mit dem Signal, das wir zum Resonator schicken. Das wird in so einem Phasendetektor verglichen. Und dieser Phasendetektor kann entsprechend die Phase von 2 Hochfrequenzsignalen bestimmen. Und da macht man das eben so, dass man, wenn man weiß, dass man auf Resonanz ist, eine ganz bestimmte Phase einstellt. Also naiverweise würde man erstmal sagen, man macht 0 Grad Phasendifferenz. In Wirklichkeit ist es halt 90 Grad Phasendifferenz, damit man später eine höhere Messgenauigkeit hat. Aber man stellt irgendeine ganz spezielle Phasendifferenz ein, bei der man dann weiß, jetzt ist es genau auf Resonanz. Und wenn jetzt der Resonator sich irgendwie hier wegbewegt in der Frequenz, warum auch immer, dann wird es eine Phasenverschiebung zu dieser Referenzphasendifferenz geben. Ja. Und je nachdem, ob die Frequenz ansteigt oder sinkt gegenüber der Generatorfrequenz, ist die Phasenverschiebung entsprechend positiv oder negativ. Und das Ganze ist im gewissen Bereich linear zueinander alles. Und dieser Phasendetektor, der gibt letztendlich eine Spannung aus, die proportional ist zu der Phasenabweichung und damit zur Frequenzabweichung. Und mit dieser Spannung, die hier rauskommt, wird letztendlich der Funktionsgenerator in seiner Frequenz geändert, genau in dem Maße, dass der Resonator, dass also der Generator wieder genau die gleiche Frequenz hat wie der Resonator. Das Ganze geht relativ fix im Bereich von Kilohertz, sodass also der Generator bei diesem Betriebsmodus immer schnell dem Resonator folgt in der Frequenz, sodass wir also immer auf Resonanz sind. Wie gesagt, später beim Betrieb von dem Beschleuniger muss es genau umgekehrt sein. Dort gibt es einen Referenzgenerator für den ganzen Beschleuniger und alle Resonatoren müssen dem folgen. Das heißt, die Frequenz muss immer die gleiche sein. Und deswegen muss man dann die Geometrie entsprechend so ändern, auch schnell teilweise, dass die Frequenz immer dieser Frequenz hier entspricht. Aber das kommt dann noch später. So. Okay. Jetzt ist es aber so, dass dieses eine Hertz oder wie viel Hertz auch immer unter Umständen trotzdem ein Problem darstellt, so einen Resonator zu regeln. Deswegen hätte man es ganz gerne, dass die Bandbreite größer ist und die Resonanzkurve breiter ist. Das Problem bei der Sache, ich kann natürlich die Verluste erhöhen, ja, indem ich sage, okay, ich mache meine Güte schlechter, dann heißt aber, ich habe mehr Verluste, das möchte ich eigentlich auch nicht haben. Ich möchte eigentlich Nutzen ziehen aus diesen sehr hohen Güten aufgrund der geringen Verluste. Aber wir kennen ja, dass es noch die belastete Güte gibt, in der noch die Güte des Einkopplers drinsteckt. Und wir wissen, dass wir die Güten entsprechend addieren können. Das heißt, 1 durch die belastete Güte ist 1 durch die unbelastete Güte plus 1 durch die externe Güte vom Einkoppler. Und wir kennen den Koppelfaktor Beta, Q0 durch QE oder PE durch PC. Und damit können wir rumspielen, ohne tatsächlich die Verluste im Resonator selbst zu erhöhen und damit die Wärmeentwicklung im Heliumbad, indem wir tatsächlich dieses QE hier kleiner machen. Und dann sinkt auch diese belastete Güte ab und meine Bandbreite wird größer. Wir wissen auch schon, dass der Koppelfaktor die Reflexion bestimmt. Und normalerweise würde man sagen, okay, ich möchte natürlich minimale Reflexion haben. Erstmal alles ohne Strahl. Das heißt, Beta gleich 1. Und dann folgt eben daraus, wenn Beta gleich 1 ist, dass eben PR gleich 0 wird, weil entsprechend der Term da oben gleich in der Klammer 0 wird. Ja? Und wenn ich jetzt entsprechend unterkopple, dann habe ich Reflexion. Und wenn ich überkopple, habe ich auch Reflexion. Wenn ich jetzt allerdings überkopple, wird gleichzeitig meine Bandbreite größer, weil meine belastete Güte absinkt. Und da ist der Punkt jetzt, wo ich angreifen kann. Das Bild hatte ich schon mal gezeigt gehabt. Das ist das Verhältnis von der Reflexion zur Vorlaufleistung auf 1 normiert für verschiedene Betas. Ja? So, und das sieht man eben klar, wenn ich Beta gleich 1 habe, bin ich im Minimum, 0 Reflexion. Und dann sieht man, für höhere Beta, also stärkere Ankopplungen, wächst es an und geht natürlich jetzt irgendwann für Beta gegen unendlich gegen 1. Ja? So. Aber jetzt kann ich Folgendes machen, ich kann mir ein Beta raussuchen, irgendwo hier oder auch durchaus deutlich höher, also durchaus im vierstelligen Bereich, dass ich sehr viel Leistung vorgeben muss, um einen gewissen Feldpegel zu erreichen. So, das heißt, ich habe zwar dann hohe Mengen an Reflexionen, unter Umständen mehr als 99%, dadurch wird aber entsprechend meine Bandbreite größer und ich kann den Resonator überhaupt erstmal regeln oder leichter regeln. Und ich habe keine zusätzlichen Verluste in der Kavität. Also ich krieg keinen extra Watt an Leistung in das Heliumbad. Ich muss mir nur Leistung kaufen über einen Verstärker. Ja. Da können wir uns ein Beispiel anschauen. Wir schauen uns mal irgendeine Kavität an. Die soll 2,5 Megavolt Spannung liefern. Die hat einen R über Q-Wert von 1250 Ohm und eine Güte von 3 mal 10 hoch 8 als Q0. Und jetzt kann ich damit sofort die Verlustleistung ausrechnen. Ja, wir kennen das ja, ist UA Quadrat über RA. Das kann ich hier unten gleich ein bisschen modifizieren, indem ich statt RA R über Q schreibe, wobei der Wert die simuliert, das ist dann dieser hier, mal die gemessene Güte, diese hier. Und dann kommt raus, dass ich, um diese 2,5 Millionen Volt aufzubauen, ich 16,7 Watt Leistung brauche und die gehen auch tatsächlich dann verloren im Heliumbad. Und wir kennen die Gleichgewichtsenergie W0 in diesem Resonator als Abhängigkeit von dem Beta. Und wenn jetzt Beta gleich 1 wäre, ja, dann würde ich also die gesamte Leistung, die ich vorgebe, da reinbekommen. Dann bräuchte ich also wirklich 16,7 Watt nur, um die Felder aufzubauen. Und dann hätte ich entsprechend eine gespeicherte Energie von 2,45 Joule da drin in diesem Resonator. Und dann könnte ich ausrechnen, wie groß meine Bandbreite ist. Delta F ist ja einfach die Frequenz durch die belastete Güte. Und die belastete Güte ist natürlich bei Beta gleich 1 genau die Hälfte von den 3 mal 10 hoch 8, also 1,5 mal 10 hoch 8. Und die Frequenz waren 325 MHz, also kommt raus 2 Hertz ist die Resonanzbreite. So, und jetzt will ich meine belastete Güte absenken, um die Bandbreite zu erhöhen. Und jetzt können wir mal schauen, wie viel Leistung ich dafür mehr brauche. Man kann jetzt einen Resonator gezielt in der Bandbreite erhöhen, indem man zusätzliche Reflexionen akzeptiert. Das kann man machen, einfach auch ohne Strahl schon natürlich. Man kann aber auch sagen, okay, vielleicht verliere ich gar nichts extra, sondern ich brauche eh mehr Leistung, weil wenn ich einen Strahl durch die Kavität schicke, dann nimmt die Leistung aus der oder Energie aus dem Resonator raus, ist also ein neuer Flussmechanismus, den ich eh ausgleichen muss. Also muss ich sowieso stärker ankoppeln, als wenn kein Strahl da wäre. Und jetzt nehmen wir mal mit Strahl. Also wir haben eine Strahllast. Die Strahllast ist nichts anderes, also die Strahlleistung ist nichts anderes als der Strom mal die Spannung, die der Strahl durchläuft. So. Und entsprechend ist es also ein neuer Verlustmechanismus. Und dann kann man das Beta, was notwendig ist, um reflexionsfrei mit Strahl abzuschließen, schreiben als 1 plus die Strahllast durch die Verlustleistung an der Kavität. Ja, sieht man, wenn der Strahllast 0 ist, dann ist Beta gleich 1 immer noch. Und wenn jetzt dagegen der Strahl, sagen wir mal, genauso viel wäre wie die Verlustleistung, das heißt, wenn ich 16,7 Watt Strahllast hätte, dann hätte ich Beta gleich 2 und so weiter. So, wenn ich aber jetzt einen signifikanten Strahlstrom habe und eine signifikante Spannung, dann habe ich auch eine signifikante Strahlleistung, die ein Vielfaches dessen betragen kann, was die Verluste in der Kavität darstellen. Und dadurch wird die Bandbreite sehr viel größer als vorher. Und zwar, nehmen wir an, ich habe diese 2,5 Megavolt und ich will 10 mA beschleunigen. Dann kann man also ausrechnen, dass die, sofort ausrechnen mit P gleich U mal I, dass das 25 Kilowatt Strahlleistung entspricht, die der Strahl in der Kavität aufnimmt. Und wenn ich jetzt das Beta ausrechne, das entsprechende, ja, dann komme ich dann dazu, dass das halt das Q0 ist durch das QL. Und im QL steckt jetzt praktisch dieser Term, Zusatzterm drin, mit der Strahllast mit 25 Kilowatt. So. Und wenn ich entsprechend, wie gesagt, die Werte hier einsetze, mit 25 Kilowatt Strahllast, dann brauche ich nur eine belastete Güte von 2 mal 10 hoch 5. Ja, damit ich entsprechend kritisch angekoppelt bin mit Strahl. So, wenn ich die beiden Werte hier ausrechne, oder das Verhältnis ausrechne, dann komme ich auf Beta von 1500. Das heißt, ich muss extrem stark ankoppeln im Vergleich zur Kavität ohne Strahl, um mit Strahl reflexionsfrei zu sein. Und das geht schon fast, wie gesagt, hier in den Bereich von normal leitenden Strukturen dann. Ja, die im Bereich vielleicht eine Güte haben von 10.000, Alvarez hat aber 100.000. Und wenn ich 20 mA Strahlstrom hätte, ja, dann wäre es nochmal Faktor 2 niedriger. Und dann habe ich also einen Kopplungsfaktor von 1500 im Vergleich zum Resonator ohne Strahl. Und entsprechend habe ich jetzt auch eine viel schnellere Abfallszeit vom Feld, ja, statt sowas wie in der Größenordnung 100 Millisekunden oder 50 Millisekunden, bin ich jetzt hier bei 100 Mikrosekunden nur noch. Und jetzt kann ich auch direkt meine Bandbreite ausrechnen, Delta F, und da kommt jetzt raus, das ist ungefähr 1600 Hertz. Das ist also 800 mal mehr als vorher. Und 1600 Hertz, das heißt, es ist eigentlich plus minus 800, ja, weil es auf beiden Seiten geht. Aber das ist eine Bandbreite, die kann ich relativ gut regeln. Beziehungsweise unter Umständen muss ich sie gar nicht regeln, weil ich muss nicht perfekt auf der Resonanz drauf sitzen. Also wenn das hier die Resonanzkurve ist und hier ist meine feststehende Frequenz F0 vom Verstärker. So, jetzt wackelt der Resonator so ein bisschen. Wenn der jetzt so weit wackelt, dass er, sagen wir mal, nur hier oben, dass wir immer in diesem Bereich sind hier, dann würde das ja heißen, dass wenn die Kurve jetzt mal so ein bisschen da hin und her wackelt, dass wir nicht mehr auf Resonanz sitzen und deswegen Amplitude absinkt. Ja? So, macht aber nichts, weil erstens mal das eigentliche Signal da drin hat immer noch die gleiche Frequenz F0, nur die Amplitude ist etwas niedriger. Ja, weil die Frequenz, mit der die Felder die schwingen, ist immer das F0, auch wenn der Resonator eigentlich eine andere Eigenfrequenz hat jetzt. Aber das äußert sich nur dadurch, dass jetzt die Amplitude absinkt. Ja, das ist wie bei einer Kinderschaukel. Ja? Die Schaukel schwingt immer mit der Frequenz, die man anstößt, mit der man die anstößt. So, jetzt kann man Folgendes machen. Man kann jetzt eine Amplitudenregelung machen. Das heißt, ich vergleiche auch die Amplituden miteinander und jetzt fällt die Amplitude ab und ich erhöhe einfach die Vorlaufleistung so weit, dass wieder die ganze Kurve so aussieht. Das heißt, ich gehe praktisch, der ist ja immer noch verschoben in der Eigenfrequenz, aber ich erhöhe die Amplitude, sodass man wieder quasi die Nominalspannungen hat da drin. Dafür brauche ich natürlich extra Leistung. Ja, typischerweise 20-30% brauchen wir dafür extra. Und das wird sowohl bei Normalleitenden als auch bei Superleitenden-Resonatoren so gemacht. Ja. Das geht aber nur, wenn ich eine hinreichend große Bandbreite habe. Wenn die Bandbreite jetzt wirklich nur 20 Hertz oder 10 Hertz wäre, dann würde es nicht funktionieren, weil dann wäre ich mit, wenn die Resonanz um sagen wir mal, 50 Hertz wegwandert, dann wäre ich ja komplett aus der Resonanz draußen. So viel kann ich gerne an Verstärkeleistung nachliefern, dass ich an dem Punkt hier wieder Nominalpegel erreichen könnte. Ja. Das geht also nur, sobald ich, sage ich mal, hier im Bereich von der Bandbreite die Änderungen habe. Ja. Also wir wissen ja, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, wenn das hier mein Delta F wäre, ja, also meine Definition von der Bandbreite, dann brauche ich ja schon einen Faktor 2 in der Leistung, wenn ich mich an diese Punkte hier bewege. Ja? Also wenn die Resonanzfrequenz praktisch genau um die halbe Bandbreite wegwandert, heißt es, ich brauche die doppelte Verstärkerleistung, um das wieder auf den Nominalpegel hier hochzubringen. Ja, das ist schon ein bisschen viel, also das macht man in der Regel nicht. Ist auch viel zu teuer von der HF her. Man macht irgendwie sowas wie typischerweise so 20% oder 30% Abweichung von der Bandbreite, das kann man hinnehmen. Ja? Da braucht man, wie gesagt, 20-30% Verstärkerleistung. Alles, was darüber hinausgeht, muss man die Frequenz wieder zurückregeln, dass sie wieder auf der Resonanz schwingt. Ja? Meistens macht man eine Kombination von beidem. Und bei so einer breiten Resonanzkurve, da kann man auf schnelle Tuner verzichten unter Umständen. Da reicht es oftmals, dass man sagt, okay, ich mache ein bisschen mehr Verstärkerleistung. Weil die Abweichung bei den Superleitenresonatoren liegt typischerweise im Bereich von ein paar 10 Hertz. Ja? Also 100 Hertz ist schon relativ viel eigentlich. Ja? So gesehen sollten diese 800 Hertz nach jeder Seite eigentlich ausreichend sein. Okay. Wenn ich jetzt den Koppler so eingestellt habe, dass ich entsprechend eine externe Güte habe, die genau diesen Bedingungen entspricht, ja, weil wir haben ja jetzt hier eine belastete Güte und bei diesen, und die haben hier das Q0, und bei diesen kleinen belasteten Güte ist also die Gesamtgüte QL ist dominiert von der externen Güte. Ja. Also weil die Güte Q0 ist so hoch, die spielt gar keine Rolle bei der Berechnung von dem QL. Das heißt, das QL ist im Wesentlichen QE, Güte des Einkopplers. Ja. So, und jetzt kopple ich also relativ stark an und jetzt hängt die Reflexion vom Strahlstrom ab natürlich. Das kann man ableiten, die Formel hier. Da steht also praktisch hier die Vorwärtsleistung mal irgendein Term, der im Wesentlichen vom Beta abhängt und von der Strahlleistung. So, und dann kann man die Reflexion ausrechnen. Wenn man das macht, ja, hier ist wieder Reflexion über Vorwärtsleistung auf 1 normiert gegen den Strahlstrom. Dann sieht man also, für 0 Strahlstrom ist der Wert hier 10 hoch 0 ungefähr. Das heißt, alles kommt zurück, weil ich so stark überkoppelt bin. So, wenn ich dann den Strahlstrom erhöhe, ja, dann wird sozusagen der Verlustmechanismus größer, sodass ich mich näher heranpirsche an meine notwendige Güte, die dann dieser externen Güte entspricht, für die ich es ausgelegt habe. Und wenn ich dann genau den Strahlstrom verwende, Das war jetzt jeweils die 10 mA. Dann komme ich theoretisch zur Nullreflexion. Das heißt, es müsste theoretisch gegen minus unendlich gehen. Oder gegen null, ja, schon gegen null, aber das ist ein logarithmischer Maßstab. Deswegen, da das hier eine endliche Auflösung hat, ja, kriegt man den Wert nicht tiefer. Oder man müsste halt noch feiner auflösen. Ja. Aber ich meine zum Beispiel bei 10 und minus 7 hier an Reflexion. Und wenn ich dann den Strahlstrom weiter erhöhe, dann wird zu viel Leistung aus der Kavität entnommen und dann bin ich wieder unterkoppelt plötzlich. Das heißt, hier bin ich also überkoppelt, hier bin ich genau kritisch gekoppelt und hier bin ich unterkoppelt mit Strahl. Ja, deswegen steigt dann hier die Reflexion wieder an. Doof ist es natürlich, wenn man variable Strahlströme hat. Also idealerweise ist es so, man hat eine Maschine, die liefert genau eine Ionensorte bei einer Energie und einem Strahlstrom. Sogenannter Treiberbeschleuniger. Da ist es relativ einfach, da muss man nur sehen, dass die Parameter konstant bleiben, alle. Aber sowas wie GSI, die haben ständig variablen Strahlstrom. Die einen wollen den Strom haben, die anderen wollen den Strom haben, die anderen haben ein anderes A über Q, die anderen haben eine andere Leistung, Spannung, und das ist alles verschieden. Und da kann man dann nur Kompromisse machen. Man muss es eigentlich für den Worst Case auslegen und dann hat man halt bei kleineren Strahlströmen zum Beispiel Verluste. Bei normalen Strukturen hat man auch Verluste, nur sind halt die Unterschiede so groß zwischen den Gesamtverlusten mit Strahl und ohne Strahl. Ja, das ist bestenfalls ein Faktor 2. Einfach deshalb, weil selbst wenn ich viel Strahlstrom habe, mehrere hundert Kilowatt Strahlstrom, die Kavität braucht auch schon mehrere hundert Kilowatt an Leistung, sodass das Verhältnis nicht so groß ist. Bei den Superleitern ist es halt ein Riesenunterschied, ja, ob ich jetzt ein paar Watt brauche und dann plötzlich für den Strahl noch 100 Kilowatt dazu. Ja. Dann ist es so, dass die notwendige Verstärkerleistung, die ich jetzt brauche, um das entsprechend zu betreiben, hängt jetzt im Wesentlichen ab vom Strahlstrom. Ja, und zwar also die Vorwärtsleistung, die also der Verstärker liefern muss, ist eine Leistung, nenne ich mal PD. Das ist im Wesentlichen die Leistung, die ich brauche, um ohne Strahl die Nominalspannung zu erreichen. Mal 1 plus Verhältnis von Strahlleistung zu dieser Nominalleistung zum Quadrat. So, jetzt können wir gucken, was passiert. Wenn ich keinen Strahlstrom habe, dann ist der Term hier 0. Dann heißt es, ich brauche, um auf die Nominalspannung zu kommen, ein Viertel der Nominalleistung. So. Okay, und wenn wir jetzt mal unser Beispiel wieder anschauen von eben, dann kann man jetzt die Reflexion sich anschauen. Setzen wir unser Beta ein von 1500 und dann kommt da raus, dass 99,7% ohne Strahl reflektiert werden. Wenn ich exakt diese 10 mA durchschicke, wird nichts reflektiert. Ja. So. Und wenn ich jetzt keinen Strahl reinschicke, dann kommt eine entsprechende Reflexion von, also das ist die Leistung quasi, die ich vorschicken muss, ja. 25 Kilowatt, das wäre die Nominalleistung, durch 4, also die 6233. Und das heißt wirklich, der größte Teil wird dann reflektiert, wenn ich keinen Strahl habe. Und wenn ich den Strahl schon mal erhöhe, dann wird langsam weniger reflektiert, es geht mehr in den Strahl rein, bis ich eben den Punkt erreicht habe, wo ich dann wieder unterkoppelt bin. Das heißt, ich kann auch höhere Strahlströme damit vom Prinzip beschleunigen. Ja, auch wenn mein Koppler gar nicht dafür ausgelegt ist, nur dann brauche ich irgendwann überproportional viel Leistung, weil zum einen der Strahl natürlich mehr Leistung mitnimmt und zum zweiten meine Verluste irgendwann noch stärker werden, meine Reflexionen stärker werden, weil ich unterkoppelt bin irgendwann. Ja, deswegen in der Regel legt man deswegen so aus, dass man auf jeden Fall mindestens, also man will niemals unterkoppelt sein eigentlich, ja. Man will immer eher überkoppelt sein, um noch Luft nach oben zu haben und mit der Überkopplung kriegt man eben eine zusätzliche Bandbreite nochmal rein. Man kann nämlich jetzt folgenden Trick machen gleich. Hier sieht man erstmal das Verhältnis als Funktion vom Strahlstrom. Wir haben eine konstante Spannung im Resonator und wir haben jetzt hier dargestellt das Verhältnis aus der tatsächlichen Vorwärtsleistung, die ich brauche, durch die Leistung für den gewissen Designstrom, also sagen wir mal, um diese 10 mA zu beschleunigen, was ja 25 Kilowatt waren, gegen das Verhältnis aus tatsächliche Strahlleistung zur Designstrahlleistung. Ja, also die Designstrahlleistung waren eben die 25 Kilowatt. So, wenn ich bei 0 bin, kein Strahlstrom heißt es hier, dann brauche ich eben ein Viertel von der Designstrahlleistung, die ja komplett meine Verluste dominiert, meine Leistungsverluste, ja, weil die paar Watt, die 13, 16 Watt, die kann ich vernachlässigen bei 25 Kilowatt. So, der eigentliche Strahlstrom, ja, oder die Strahlleistung, die ich hinten dran messen kann, hinter der Kavität, die geht ja linear hoch mit dem Strahlstrom einfach. So, aber die rote Kurve, das ist die Leistung quasi, die ich wirklich brauche. So, wenn ich jetzt den Strahlstrom langsam erhöhe, dann wird entsprechend die Strahlleistung auch erhöht. Es steigt natürlich auch die Vorwärtsleistung, aber sie steigt langsam als linear und nähert sich dann für den Designwert vom Strom genau an dem Designwert für die Strahlleistung. Wenn ich jetzt hier weitergehe in der Kurve, das heißt mehr Strahl beschleunigen möchte, als eigentlich das Ding ausgelegt ist und der Koppler, ja, dann dreht sich die Kurve wieder. Ja, hier ist wie gesagt der lineare Teil, wo einfach die Strahlleistung hochgeht. Und das ist der Fall, wo ich genau angepasst bin. Und dann allerdings steigen die Verluste weiter an und immer schneller, weil ich jetzt unterkoppelt bin noch zusätzlich. Genau, das ist aber mal kein Verhältnis dargestellt, sondern Absolutwerte. Für so einen Fall wie der Beta gleich 1500, belastete Güte 2 mal 10 hoch 5. Und dann sieht man jetzt hier, wenn ich hier Milliampere unten habe als Strom, der beschleunigt werden soll, dann wäre das entsprechend die Leistung, die ich wirklich zur Kavität bringen muss. Dann sieht man also, man braucht also schon ein paar Kilowatt bei Null Strahlstrom. Liegt immer daran, dass es meist reflektiert wird und nur sowas wie eben 10 oder 20 Watt in den Resonator reingehen überhaupt. Und dann beginnt der Strom zu wachsen, entsprechend steigen auch die Leistungen an, die ich vom Verstärker liefern muss. Um dann entsprechend 10 mA zu beschleunigen, bin ich näherungsweise bei den 25 Kilowatt, die genau der Strahlleistung entsprechen. Und auch hier sind die 16 Watt, die ich da brauche, spielen keine Rolle mehr. So, jetzt gibt es aber noch einen Trick, um die Strahlleistung noch größer zu machen, um die Bandbreite noch größer zu machen, falls es nicht ausreichen sollte. Ich könnte den Koppler jetzt für eine Strahllast auslegen, die wesentlich größer ist, als tatsächlich später im Betrieb zu erwarten ist. Das heißt, ich überkopple permanent. Auch wenn ich eigentlich meinen Designstrahl, also meinen maximalen Strahlstrom beschleunige, bin ich trotzdem noch überkoppelt. Ja, weil ich kann ja erstmal rein für mich sagen, okay, ich kann zwar vielleicht nur 10 mA beschleunigen, aber ich lege einen Koppler aus, dass ich mit 50 mA zum Beispiel reflexionsfrei wäre. Und da würde ich natürlich eine entsprechend größere Bandbreite nochmal kriegen. Nachteil, ich muss natürlich irgendwie wieder Reflexion zusätzlich vertragen, auch wenn ich eigentlich meinen Designstrom habe. Das geht eben nur dann, wenn ich genügend Leistungsreserven habe von den Verstärkern und auch von den Kopplern, dass sie überhaupt das aushalten können. Ich könnte zum Beispiel, wenn wir das alte Beispiel nehmen hier, 2,5 Megavolt, 16,7 Watt Verlustleistung, um die Felder aufzubauen. Aber jetzt nehme ich halt eine Strahlleistung mal an, die beträgt 100 Kilowatt und nicht nur die 25. Ja, dann kommt dann Beta von 6000 raus. So, damit kann man sofort die belastete Güte ausrechnen. Die liegt dann nur noch bei 50.000 und das ist eine normale eigene Kavität. Und ich komme 6,5 Kilohertz für die Bandbreite. So, und jetzt kann man allerdings dann ausrechnen, diese Formel von vorhin. Was passiert, wie viel Vorwärtsleistung habe ich, wenn ich den Designstrom beschleunigen möchte, 10 mA? Da kommt eben raus, dass ich 39 Kilowatt Leistung brauche. 25 geht aber nur in den Strahl rein, ja? 10 mA mal 3 Megavolt. Ja, 2,5 Megavolt. So, das heißt, ich habe 14 Kilowatt Reflexion. Aber ich bekomme eben, wie man sieht hier, statt 1600 Hertz waren es, ja, 6,5 Kilohertz Breite. Also nochmal ungefähr das Vierfache. Ganz grob. Dafür, dass ich halt für den Designstrom mir nochmal sowas wie zusätzlich irgendwie 50% Leistung da draufschlagen muss, ja. Wenn es mir wert ist, dann kriege ich halt eine sehr große Bandbreitenänderung. Kostet halt nur Geld, im Wesentlichen. Das kann man dann auch hier sehen. Hier wird der Strom. Hier die Strahllast, die linear mit dem Strom anwächst. Und das ist meine Vorlaufleistung, die ich brauche, um für den jeweiligen Strahl genau die Felder zu erzeugen und entsprechend die Strahllast zu beschleunigen. Sieht man jetzt wieder hier, null Strom, muss ich sowas wie 25, 26 Kilowatt Reflexion ertragen. Und wenn ich jetzt entsprechend zu meinem Designstrom gehe, dann komme ich auf diese eben insgesamt knapp 40, 39 Kilowatt, die ich brauchte, 25 für den eigentlichen Strahlstrom und 14 für die Reflexion hier. Ich könnte damit aber, wie gesagt, auch 20 mA beschleunigen. Dann bräuchte ich halt einen entsprechenden größeren Verstärker von um die 50 Kilowatt und könnte dann, jetzt muss ich überlegen, 20 mal, ich bräuchte ein bisschen mehr, 55 Kilowatt, hätte aber dann kaum noch Reflexion natürlich, ja, und wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie bis dahin gehen würde, also wenn ich jetzt einen 100 Kilowatt Verstärker mehr kaufen wollte, dann könnte ich tatsächlich dann den vollen Strom beschleunigen mit null Reflexion. Aber obwohl ich letztendlich gar nicht den großen Verstärker brauche, ja, ich brauche ja gar nicht den Verstärker, für den ich es ausgelegt habe, den Koppler, mir reicht zum Beispiel 60 Kilowatt Verstärkerleistung, in dem Beispiel, ja, dann könnte ich aber trotzdem entsprechend meinen Designstrom, den ich eben nur maximal erwarte, voll beschleunigen und hätte entsprechend eine dreifache Bandbreite. Ich hätte halt nur in Betriebskosten, höhere Betriebskosten, weil ich permanent diese Reflexion hätte. Was aber unter Umständen auch nichts ausmacht, wenn es gepulst ist. Ja? Weil beim gepulsten Betrieb spielen die Hochfrequenzkosten rein von den Energiekosten keine große Rolle. Okay, es hängt davon ab, wie das Tastverhältnis ist natürlich. Ja? Aber bei einem Promille-Tastverhältnis spielt es keine Rolle. Bei Dauerstrich, okay, da wird man genau hinschauen natürlich, ob man das macht. Ja? Weil bei Dauerstrich heißt es, ich müsste permanent diese Kilowattleistungen anliefern. Und das ist dann was anderes. Aber grundsätzlich ist es eben eine Methode, eine von mehreren Methoden, über die Bandbreite relativ bequem erhöhen kann. Ja?
Wie ist denn eigentlich genau,
die Leistung sollte gar nicht zum Verstärker kommen. Das ist aber bei Gepulsten auch schon so. Also die Verstärker haben es in der Regel nicht sehr gerne, wenn die Leistung zurückkommt. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp, ja? Machen Ihre Mikrowelle und machen die mal in Betrieb, ohne dass Sie was reinmachen, ohne sie zu belasten sozusagen. Das macht die nicht lange mit. Also wenn sie schlau ist, schaltet sie ab. Wenn sie eine billige ist, wie bei mir mal im Büro, und ich habe das Essen vergessen reinzustellen, dann muss man aufpassen, dass der Feuermelder nicht angeht. Ja. Also bei den Verstärkern, egal ob es ein Röhrenverstärker ist oder ob es ein Transistorverstärker ist, die Verstärker, die können natürlich einen gewissen Leistungspegel abhaben, aber liegt zwischen Größenordnung 1-2%, paar Prozent, also das ist nicht besonders viel. Ja? Und wir reden hier schon von signifikanten Prozentzahlen. Ja? Also ohne Strahl heißt ja praktisch 100% Reflexion bei so einer starken Überkopplung. Ja? Und deswegen muss also dadurch der Verstärker entsprechend auch geschützt werden. Da gibt es Zirkulatoren. Wir gehen mal gucken, vielleicht nächste Woche vielleicht gehen wir mal runter in die Halle. Mal gucken, da kann man die Bauteile angucken oder wie das im Messaufbau aussieht. Die Zirkulatoren sind spezielle Geräte, die haben typischerweise einen Eingang und zwei Ausgänge. Hier kommt die Hochfrequenz rein vom Verstärker und geht hier durch zur Kavität. So. Jetzt kommt hier, wenn hier eine Reflexion kommt, geht die Leistung zurück und soll aber nicht dahin, sondern die können also die Richtung unterscheiden, ob es von da kommt. Und das geht mit Ferriten typischerweise, die also richtungsabhängig die Leistung durchlassen. Dann geht die Leistung zurück und wenn halt die Leistung in die Richtung zurückkommt, dann wird die quasi ausgekoppelt in eine andere Richtung. Und dann hat man hier, dann geht sie hier raus und dann muss er irgendwie an eine Last, eine Wasserlast mit 50 Ohm. Das heißt, hier wird sie versumpft im Endeffekt. Ja. Ich bin Abschlusswiderstand, ein großer, der wassergekühlt ist. Das würde ich nicht lohnen wahrscheinlich. Ja. Das Problem ist ja auch, dass die Phase nicht stimmt. Ja. Also die Hochfrequenzphase muss ja zueinander stimmen. Ja. Das ist also das macht man nicht sowas. Ja.
Was war das Prinzip, durch den man den Strahl da
abteilt? Die Leistung? Die Leistung?
Ja, ja.
Also beim Rückfluss. Also man will nicht, dass die Leistung, die hier reflektiert wird, da zum Verstärker zurückgeht. Man hat da spezielle Materialien innen drin in dem Weg, Ferrit, ja, und genau, und die haben die Eigenschaft, wenn sie richtig noch designt sind von der Geometrie, dass sie entsprechend in einer Richtung Durchlass haben, praktisch ohne Verluste, und die andere Richtung wie ein Auskoppler wirken können, ja, so, das heißt, du kannst mal sagen, die können 99% zum Beispiel auskoppeln aus der eigentlichen Ursprungsrichtung. Und entsprechend kommt da ein bisschen was immer noch an. Ja? Und das ist aber dann die Qualität von dem Zirkulator, so heißt eben das ganze Teil. Ja, typischerweise haben Zirkulatoren sollen besser sein als 20 dB bis 20 dB. Das heißt, nur weniger als 1% kommt an Leistung hier wieder zurück, bei allen Leistungspegeln. Ja? Und Zirkulatoren sind schon was Trickreiches. Also es gibt nur ganz wenige Firmen weltweit, die Zirkulatoren herstellen. Zwei kommen aus Deutschland und viel mehr gibt es auch kaum noch. Also Zirkulatoren ist immer eines der größten Probleme zu bekommen. Vor allem sind die super teuer. Also so ein Zirkulator in der Größe hier, Schuhkarton, kostet ruckzuck 10.000 Euro. Man weiß gar nicht, was drin ist. Man darf noch nicht aufmachen. Ne? Ehrlich die Garantie. Also wir haben auch unten in der Halle zum Beispiel Zirkulatoren für 20 Kilowatt Dauerstrich. Strukturen, die wiegen dann schon 250 Kilo, so ein Zirkulator, und kosten so 30.000 Euro. Und wie gesagt, Lieferzeiten ist das nächste Problem. Also die haben Lieferzeiten zwischen 3 und 6 Monaten. Die gibt es nicht von der Stange. Auf jeden Fall kann man damit die Verstärker schützen. Ja, und das ist in der Regel notwendig. So. Genau. So, okay. Dann wollen wir uns heute noch ein bisschen beschäftigen, beginnen zumindest mit Limitierungen superleitender Resonatoren und Phänomene, die man so beim Messen bekommt. Da gibt es eine ganze Reihe von Phänomenen. Teilweise treten die auch bei normalleitenden Strukturen auf. Zum Beispiel Feldemissionen, sowas hat man auch bei normalleitenden Strukturen. Ja? Nur spielt es da eine viel kleinere Rolle. Bei normalleitenden Strukturen entsteht einfach Röntgenstrahlung, die auch bei Superleitenden entsteht, aber weiter passiert nichts. Ja? Hier dagegen werden wir sehen, dass das zu einem dramatischen Abfall der Güte führen kann, weil die Verluste eben so klein sind bei den superleitenden Strukturen. Wir haben natürlich thermalen Zusammenbruch oder Quench von der Superleitung ist möglich. Ja? Das gibt es nämlich bei der Normalleitung nicht. Es kann magnetischer Fluss gefangen werden, wenn ein Magnetfeld in Anwesenheit bei dem Sprung der Superleitung da war. Multipacking habe ich schon mal erwähnt gehabt. Das kann auftreten, das gibt es auch bei normalleitenden Strukturen, aber es ist in der Regel schwerwiegender bei Superleitenden. Es gibt Lorentz-Force-Detuning, das tritt zwar theoretisch, rein theoretisch bei Normalleitenden auf, spielt aber gar keine Rolle. Das kann man gar nicht messen bei Normalleitenden. Das ist aber ein netter Effekt, da wird sich zeigen, dass sich da die elektromagnetischen Felder, mit denen der Resonator gefüllt wird, üben einen Druck auf die Wände aus. Ja, und einfach, man kann das verschiedenen Ansätzen beschreiben. Man kann einmal sagen, okay, es fließen ja Ströme in den Oberflächen und wir haben Magnetfelder. Da wirkt eine Lorentzkraft auf die Elektronen, die entsprechend dann eine Kraft senkrecht zur Oberfläche aufbringen. Deswegen kann man das als Druck interpretieren, ja, Kraft pro Fläche. Man kann aber auch einen Druck direkt ausrechnen über die Energie der Felder. Und dann werden wir sehen, dass also sowohl das elektrische Feld als auch das magnetische Feld Drücke ausüben auf die Oberflächen. Und zwar derart, dass beide Felder zu einer Frequenzabsenkung führen. Und wenn man das pulst, das Ganze, dann kann es natürlich durchaus auch wie atmen, der Resonator. Man kann es auch messen. Dann gibt es Microphonics. Da werden wir sehen, dass also der Resonator auch mechanisch schwingen kann. Und gerade mit dieser kleinen Bandbreite kann das dann problematisch sein. Und es gibt noch was unter Umständen sehr Unangenehmes, Higher Order Modes, sogenannte HOMS. Es gibt ja nicht nur die Grundmode, die man verwendet, es gibt eben nach oben unbeschränktes Modenspektrum. Und da kann Folgendes passieren, der Strahl selbst kann höhere Moden anregen. Weil der Strahl selbst zum Beispiel hat eine gewisse Pulswiederholfrequenz. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, wenn jetzt man hat 100 MHz Pulsfolge von diesen Bunchen, von den Paketen, und wir haben jetzt zum Beispiel 200 MHz wäre exakt die nächste Mode oder eine höhere Mode, dann kann es passieren, dass diese höhere Mode angeregt wird, dabei der Strahl abgebremst wird und Energie in die Kavität reinpumpt für diese höhere Mode. Oder speziell bei gepulsten Beschleunigern, wo man also Rechteckpulse hat, in Rechteckpulse haben die Eigenschaft, dass alle Fourier-Komponenten drin sind, da kann es natürlich sein, dass da die eine oder andere Mode mit angeregt wird. Und das ist dann sehr unangenehm, weil wenn dann plötzlich andere Moden zusätzlich schwingen, dann führt es zu einer Fellverteilung, die unter Umständen nicht mehr diejenige ist, die man möchte. Und es führt natürlich zu extra Verlusten, die da auftreten. Okay, fangen wir mit der Feldemission an. So Bildchen habe ich schon mal gezeigt gehabt, letzte Mal. Die wichtigste Messung ja eben die Güte, die unbelastete Güte gegen die Spannung oder gegen den Feldgradienten. Und wenn wir eben rein ohmische Verluste hätten, dann sollte die Güte konstant bleiben. Einfach weil das Verhältnis zwischen gespeicherter Energie und Verlustleistung dann konstant wäre. Ja, weil beides geht mit Quadrat der Felder. Tatsächlich sieht man aber, dass ab gewissen Feldern die Güte absinkt. Und zwar nicht nur so im Prozentbereich, sondern um einen Faktor, der auch mal einen Faktor 10 ausmachen kann. Also signifikant auf jeden Fall. Und es gibt verschiedene Erklärungsversuche dafür. Nicht nur Versuche, man weiß ziemlich genau, wo das herkommt. Es kann sein, teilweise, dass es auch ein thermischer Effekt ist. Ja? Weil wenn zum Beispiel der Resonator lokal erwärmt wird, dann heißt ja, dass der BCS-Widerstand an der Stelle ansteigt und das steigt ja ziemlich schnell mit der Temperatur an, aufgrund diesem E hoch minus 1 durch T oder Konstante durch T Faktor, sodass das natürlich dann auch eine Folge sein kann, dass die Güte sinkt. Aber man kann relativ schnell rauskriegen, ob es wirklich reine Feldemission ist oder mehr oder weniger reine Feldemission, wenn man dieses Elektronenspektrum sich anschaut, dann, die dabei entstehen. So, das überhaupt, was da passiert, kann man da schon mal sehen. Wir haben hier Folgendes, wir haben einen relativ hohen Feldpegel und zwar ist das hier das Pickup-Signal und das hier ist einfach ein Halbleiterdetektor, der Röntgensignale einfach misst. Gar nicht mal, also vollkommen nur qualitativ. Qualitativ, ja. Also kommt einfach, wenn da jetzt ein Röntgenquant kommt, dann misst es einfach irgendwas. Und tendenziell misst es halt mehr Signal, Counts pro Sekunde, wenn die Strahlenpegel höher sind. Sagt auch nichts aus, wie hoch die Energie ist und so weiter, sondern einfach nur, dass Röntgenstrahlung rauskommt. Offensichtlich genau dann, wenn hier das Feld hoch ist im Resonator. Und das Ganze ist bei relativ hohen Oberflächenfeldern von größer 20 Megavolt pro Meter hier gewesen. Ja. Wir wissen ja, es gibt ja das Verhältnis E-Peak über EA. Das sind die entsprechenden Peakfelder. Das heißt, wenn wir sagen wir mal E-Peak über EA von 5 hat das Verhältnis, dann wäre das auf 4 Megavolt pro Meter zum Beispiel und entsprechend dann 20 Megavolt pro Meter Spitzenfelder. So, wie kann man das erklären, dass Röntgenstrahlungen entstehen? Naja, weil es vom Prinzip wie eine Röntgenröhre funktioniert. Wir brauchen irgendwie Elektronen. Ja, und die Elektronen, die können eben entstehen durch Höhenstrahlung, durch einen radioaktiven Zerfall, wo auch immer. Ja. Und diese Elektronen, die werden natürlich jetzt in diesen elektromagnetischen Feldern beschleunigt. Speziell natürlich, wenn die Elektronen in der Nähe der Apertur, da wo die hohen elektrischen Felder sind, beschleunigt werden. Dann werden die beschleunigt und diese Spaltspannung, die können ja mehrere hunderttausend Volt betragen. Das heißt, die werden beschleunigt mit vielleicht einem halben Megavolt und dann donnern sie irgendwo auf die Wand. So, und dann passiert es genau das gleiche bei der Röntgenröhre. Wir haben einen Elektronenstrahl in dem Sinne, der irgendwo auf eine Metalloberfläche trifft und senkrecht zum Aufprallort oder zur Strahlrichtung quasi dann in der Art Dipol-Charakteristik Röntgenstrahlung emittiert, ja, Bremsstrahlung. Das heißt, die erwarten auch sowas wie ein kontinuierliches Bremsstrahlspektrum. Wenn jetzt die Elektronenenergie größer und größer wird, ja, dann stimmt es nicht mehr ganz, dass es senkrecht ist, ja, dann klappt dieser Kegel hier quasi nach vorne irgendwann. Ja. Aber für nicht relativistische Energien von ein paar 10 kV ist es noch relativ senkrecht. Jetzt bei 500 kV, okay, da wäre es schon, da wäre der Winkel schon immer 90 Grad, da wäre vielleicht nur noch 70 Grad. Das kann man auch messen. Und zwar kann man das folgendermaßen messen. Es gibt eine ganze Reihe von Messgeräten, was man messen kann. Man kann sogenannte TLDs verwenden. Das sind Thermolumineszenzdosimeter. Das sind kleine Lithiumfluoridkristalle, die einen metastabilen Zustand erzeugen, wenn ein Röntgenquant durchgeht. Das ist also ein langlebiger Zustand, der ist metastabil, das heißt, der fällt nicht ohne weiteres. Der sitzt in dem Potentialminimum drin, im Stabilen. Und die Anzahl dieser Zentren, die da entstehen, dieser angeregten Zustände, ist proportional zur Dosis, zur absoluten Dosis, die dieser Kristall abbekommen hat. Also nicht zur Anzahl der Quanten, sondern zur Anzahl der Dosis. In Sievert zum Beispiel, da wird das ja gemessen. So, und daher, also Röntgenstrahlen haben den Qualitätsfaktor 1 bei radioaktiver Strahlung oder bei ionisierender Strahlung, das heißt, es entspricht gleichzeitig das in Gray, also Joule pro Kilogramm, ja, Energiedeposit von der Strahlung. So, und dann sieht man hier zum Beispiel so eine Kavität und dann hat man diese ganzen TLDs platziert und zwar muss ich es so vorstellen, man hat einen vertikalen Kryostaten. Da hängt die Kavität drin. Triftröhren, Felder, jetzt entstehen hier irgendwie Röntgenstrahlen, die da rauskommen. Und jetzt hat man im Endeffekt hier so Ketten von TLDs rings um den Kryostaten angebracht. Ja. In 4 Gruppen, jeweils, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück, also 40 insgesamt. Und hat dann gesehen, okay, offensichtlich gibt es da relativ hohe Strahlenpegel. Ja? Ich meine, das ist so nach 2 Stunden Betriebszeit immerhin sowas wie 20 Millisievert. Ja, das ist ungefähr die 10-fache Jahresdosis, die man so abbekommt normalerweise. Wobei, das haben ja nicht die Leute abbekommen, die gemessen haben, sondern die TLDs, ja, weil es war ja eben direkt am Kryostaten. Normalerweise ist ja hier oben drüben eine Bleischicht. Und man sieht, also, naja, man sieht eigentlich, dass natürlich erwartungsgemäß hier in der Mitte ein bisschen mehr ist als am Rand. Aber es ist relativ schwierig, hier genaue Aussagen zu machen. Man sieht noch keine Struktur irgendwie. Ja? Weil selbst wenn jetzt jeder aus jedem Spalt gleich viel Strahlung rauskäme, dann wird man so eine Kurve erwarten irgendwie, ja? Dass die mittleren bekommen mehr von den seitlichen und die am Rand bekommen weniger. Ja? So, man kann das aber ein bisschen genauer noch machen, indem man diese TLDs tatsächlich ins Kalte reinmacht. Und die wurden dann hier wirklich zum Teil hier am Tank, zum Teil hier in die Rippen rein befestigt. Und dann sah die Sache ganz anders aus. Dann hat man plötzlich eine Struktur gesehen. Also erstmal, man hat hier Werte gesehen, die schon viel höher waren als auf die Bildern eben. Liegt aber nur daran, dass wir jetzt hier keine Millisievert dargestellt haben, sondern Sievert. Und man hat also gesehen, dass hier offensichtlich irgendwas zu sehen ist mit einem sehr großen Peak, ja, mit 25 Sievert. Also 25 Sievert ist eine extrem hohe Strahlendosis. Ja, 5 Sievert ist die 50% letale Dosis für den Menschen. Ja, das heißt, wir haben hier nach 2 Stunden Betriebszeit 12,5 Sievert gehabt an Röntgenstrahlung. Also es ist eine sehr effiziente Röntgenröhre gewesen, auf Deutsch gesagt. Ja. Und man sieht, also man kann es noch nicht ganz genau erkennen, aber gleich sieht man es noch besser. Wenn ich das nämlich logarithmisch darstelle. Hier ist jetzt die Dosis, jetzt einfach ein Mikrosievert, ja, das heißt also 10 hoch 6 ist 1 Sievert, ja, hier sind dann die 25 Sievert. Und jetzt sieht man auch hier diesen größeren Dynamikbereich einfach, ja, wo vorne fast 0 war, sieht man jetzt hier auch was. Ja. Und man sieht so eine gewisse Struktur da drin jetzt zum Beispiel. Ja. Also hier ist die Stützenzahl, das heißt quasi hier sind die Stützen, hier und so weiter. Und dann sind hier quasi die Nummerierungen, wo die jeweilig da die Detektoren saßen. Und die Farben geben einfach sozusagen die Reihen an, welche Reihe es war. Okay, und jetzt sieht man Folgendes, nämlich dass es hier offensichtlich nach innen mehr wird. Okay, das ist natürlich was zu erwarten. Ja? Hier unten sieht man ja auch außerhalb von Großdaten, aber ist es auch so, das hätte man erwartet. Aber es ist offensichtlich hier, dass es hier in der Mitte sehr hoch geht. Und was erstaunlich ist, es gibt hier offensichtlich so eine Zickzackstruktur. Und das ist nicht ganz verständlich, erstmal. Denn, wenn diese Elektronen, die Elektronen können ja nur in dieser Hochfeldregion beschleunigt werden, weil sonst die Spannung gar nicht ausreichen. Ja. Wenn hier die Elektronen entstehen würden in so einem Spalt oder an einem Driftrohr, wo die höchsten Felder auftreten, dann würden sie ja ziemlich genau dahin beschleunigt werden. So, wenn also jetzt quasi direkt gegenüber auf die Wand donnert, dann würde es so einen Strahlungskegel geben. Oder so unsymmetrisch jetzt, ja. Okay, das aber würde bedeuten, dass wir nicht so eine Zickzackstruktur haben dürften. Jetzt kann man auch Folgendes annehmen, im Extremfall, die Elektronen werden eher hier oben irgendwo, hier in dem Bereich emittiert und dann beschleunigt, dann werden sie so beschleunigt, weil sie den Feldlinien ja folgen. Dann würden sie praktisch hier drauf, wenn sie im Extremfall senkrecht drauf knallen, dann würde es so einen Strahlungskegel geben. Ja. So. Der jetzt entsprechend so rum funktioniert. Und dann würde man eher sowas hier erwarten, wobei die steigen dann, stimmt. So, allerdings kann man mit ein bisschen, also das ist ein bisschen Fleißarbeit, ja, weil man sich ja genau die Geometrien angucken muss. Man kann allerdings zumindest mal rekonstruieren, wie es ungefähr aussehen muss. Man kann zwar nicht genau sagen, ob es jetzt da oder wo ist, aber man kann zumindest mal sagen, wie es ungefähr liegen muss. Es ist ein Mittelding von beiden. Es liegt also irgendwie hier am Rand und bildet einen Strahlungskegel, der quasi so liegt dann, ja. Und damit kann man sowohl diesen Winkel hier erklären, als auch diese Zickzackstruktur. Und konnte vor allen Dingen fest, also beobachten, dass es, nicht, dass es also keine gleichmäßige Entstehung von diesen Elektronen ist, sondern im Wesentlichen dieser Hauptbeitrag von einem einzigen Steller kommt. Das heißt, es gibt irgendwo ein Emissionszentrum, wo besonders viele Elektronen rauskommen. Und das Problem bei dieser Sache ist, naja, kann man sagen, ja, was stört mich da, dass es ein bisschen strahlt, ja, abgeschirmt, ja. Das Problem ist aber, diese Elektronen, die da beschleunigt werden, die ziehen Energie aus den Feldern raus. Ja, und das hat folgende Folge, dass die Güte sinkt. Und wenn die Güte sinkt, ändert sich mein Kopplungsfaktor als Funktion vom Pegel. Ja, weil die externe Güte, die den Koppler bestimmt, die ist ja eine Geometriegröße. Und mein Beta ist ja gerade das Verhältnis von Q0 zu QE. Wenn sich aber jetzt Q0 ändert, ändert sich der Kopplungsfaktor. Und das sieht man hier. Das war der Kopplungsfaktor bei kleinen Feldern. Das sieht man, das sind überkoppelt. Ja. Wenn ich jetzt die Felder hochfahre, irgendwann sinkt meine Güte ab, sodass mein Q0 genau dem externen Q entspricht. Dann bin ich plötzlich kritisch gekoppelt. Und wenn ich dann noch weiter die Felder erhöhe, dann sinkt die Güte noch weiter ab. Und zwar immer schneller, wie man jetzt in Kurven ja gesehen hat. Und dann bin ich plötzlich unterkoppelt. Ja? Sieht man hier ganz drastisch, ja? Dass also der erste Peak viel höher als der zweite ist. Das heißt, ich brauche nicht nur mehr Leistung, weil mein Q0 sinkt, sondern ich brauche auch nur überproportional viel Leistung, weil ich plötzlich unterkoppelt bin, sehr stark. Und das ist unschön, ja, natürlich. Und das führt auch dazu, dass irgendwann der Punkt dann erreicht ist, dass die Kavität die Grätsche macht, also die quetscht. Ja, liegt einfach daran, dass der Elektronenstrom wird immer größer, der da rausgezogen wird. Und irgendwo müssen die Elektronen ihre Energie abgeben. Das heißt, irgendwo knallen sie gegen die Wand. Das führt natürlich zu einer lokalen Erwärmung. Und die Frage, wo kommen jetzt überhaupt die Elektronen her? Zumindest diese großen Mengen. Also, wir betrachten mal hier das Metall. Entschuldigung, hier ist das Metall, hier ist Vakuum. Und die Elektronen sind jetzt natürlich in der Potentialbarriere gefangen. Ja? Es gibt ein Elektronengas, da gibt es eine gewisse Austrittsarbeit. Wenn ich das liefere, dann, klar, kann ich ein Elektron natürlich rausbringen aus dem Metall. Über einen Fotoeffekt zum Beispiel oder über thermische Emissionen. Aber im Normalfall haben wir hier die Wellenfunktion und die Wellenfunktion fällt einfach dann exponentiell ab und die fällt irgendwann gegen Null ab, einfach weil das natürlich beliebig weit ausgedehnt ist, ja, nach rechts. So, aber raus können sie nicht. So, jetzt kann ich aber von außen eine Spannung anlegen. Und dann wandelt sich diese Potentialbarriere, ja, die ja beliebig weit ausgedehnt ist, um in sowas hier, ja, indem ich einfach hier ein homogenes Feld anlege, dann wird aus der beliebig ausgedehnten Potentialbarriere plötzlich so eine Dreiecksbarriere hier. So. Und das Potenzial entsprechend, was ich halt da aufprägen muss, entspricht halt gerade irgendeinem konstanten, einem homogenen Feld E. Und was man jetzt sieht, ist folgendes. Zum einen wird die Potentialbarriere abgesenkt hier, linear. Und zum zweiten bekommt es eine endliche Breite. Natürlich, ja. Das hat zur Folge, dass nach der Wellenfunktion, da es ja eine Wellenfunktion hier ist, zwar die Amplitude der Wellenfunktion in dem klassischen verbotenen Bereich abnimmt, aber am Ende ist sie nicht null, sondern es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, oder die Wellenfunktion hat noch eine gewisse Amplitude, damit gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron raustunneln kann. Und das ist Feldemission. Ja. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, natürlich, wie immer, meistens ein bisschen komplizierter. Es ist nicht diese Dreiecksfunktion, sondern die tatsächliche reale Funktion sieht so aus. Das liegt aber daran, dass wir freie Elektronen über der Metalloberfläche haben. Und innerhalb des Metalls bildet sich eine spiegelbildliche Ladungsverteilung. Das hat dann zur Folge, dass wir also hier eigentlich unsere Potentialbarriere haben. Das ist das externe Potential. Und das hier ist dann das Potential von dieser Spiegelladung hier. Sodass wir in der Summe so eine Verteilung etwa haben. Ja? Aber okay, näherungsweise, also man kann es jetzt näherungsweise schon rechnen, ganz gut, wenn man es als Dreieckfunktion annimmt, ja. Aber das hier ist dann mit dieser Spiegelladung ist dann halt exakter. Und diese exakte Berechnung, die hat zum ersten Mal zwei Physiker ausgerechnet, nämlich Fowler und Northeim. Und es wird auf jeden Fall offensichtlich, da hier eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass Elektronen raussaugen und damit auch eine Anzahl von Elektronen pro Zeiteinheit, ein gewisser Strom zu erwarten sein, der hinten rauskommt. Und dieser Strom, der wird im Wesentlichen natürlich von gewissen Materialkonstanten abhängen, wie hoch die Elektronendichte hier zum Beispiel ist, aber im Wesentlichen wird es davon abhängen, wie hoch die Feldstärken auf der Oberfläche sind, die diesen Potentialverlauf hier erzeugen. Na, das kann man also ausrechnen. Das ist das Gesamtpotential im Endeffekt, ja, das sogenannte Fowler-Northeim-Potential. Das wurde eben 1928 berechnet. Und da kann man jetzt eben für diese Potentialverteilung eine Tunnelstromdichte ausrechnen. Ja. Das ist so das kann man machen, das ist jetzt nicht so kompliziert. Ich habe es noch angeguckt, ich habe es nicht selbst gemacht. Aber es sieht nicht so kompliziert aus. Wahrscheinlich muss man nur ein bisschen reindenken. Aber im Wesentlichen kann man das machen wieder, indem man das ähnlich wie beim Tunneleffekt im Abwärtsfall in gewissen rechteckigen, ganz dünnen Scheiben approximiert und für jede Scheibe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, Tunnelwahrscheinlichkeit angibt und das Ganze dann multiplikativ macht. Und dann kann man irgendwann eben es ausrechnen für dieses im Grenzübergang für das glatte Potential. Und dann kriegt man halt eine gewisse Tunnelstromdichte raus. Ja. So, und dann sieht man halt, dass die von verschiedenen Größen abhängt. Zum einen hängt sie natürlich ab vom elektrischen Feld an der Oberfläche. Dieses Phi hier, das ist die Austrittsarbeit. Das T, das ist eine Funktion von der Größenordnung 1. Das ist eine Korrekturfunktion, Fowler-Northeim-Funktion. M ist die Elektronenmasse. Und V ist nochmal eine Funktion, eine spezielle, kommt gleich, wie die aussehen. Und es ist wichtig, dass hier so ein Exponentialterm auftaucht, in dem also was wie e hoch minus irgendwas durch e steht. Das heißt, dieser Exponentialterm wird extrem schnell anwachsen mit steigender Feldstärke. So. Wenn man jetzt das Ganze hier, diese Funktion t und v gleich einsetzt, der Einfachheit halber, dann ergibt sich eben diese Funktion hier. Wobei jetzt eine ganze Reihe Konstanten hier wie e, 8 pi, h in der Konstanten in diesem afn, afn steht für Fowler-Northeim, zusammengefasst sind. Und entsprechend hier eine ganze Reihe Konstanten wie 8pi Wurzel aus 2m e hoch 3 in der Funktion oder in dem Wert bfn. Was noch steht, ist immer noch dieses phi hoch 3 halbe hier. Das ist ja gerade hier, das ist die Wurzel und das hoch 3. Und da unten steht entsprechend das e und da das e Quadrat. So, okay. Das hier sind jetzt einfach die Zahlenwerte, die kann man ausrechnen, ja, für die Konstanten. Und diese Formel, die ist auch ganz gut validiert für kleine Spitzen. Man hat solche Versuche gemacht, hat man also sehr dünne Metallspitzen genommen, hat geschaut, wie ist der Tunnelstrom als Abhängigkeit von der Feldstärke. Das hat ganz gut funktioniert. Darauf basieren ja auch zum Beispiel sowas wie Raster-Tunnel-Mikroskope. Bei superleitenden Resonatoren funktioniert es nicht so ohne weiteres. Weil wenn ich die Feldstärken hier einsetze, die man erwartet, eigentlich, dann würde ich da gar keinen Tunnelstrom erwarten. Das Problem ist, die Feldemission tritt schon bei Feldern auf, die tausendmal kleiner sind, als nach der Theorie zu erwarten. So, woran kann denn das liegen? Wobei eben die Felder so berechnet werden, dass wir von natürlich in der Simulation von einer beliebig glatten Oberfläche ausgehen. Also machen wir so ein Driftrohr, ja. Da sitzen die Felder drauf, ja. Hier typischerweise liegen den Wülsten, Triftrohrwülsten, die höchsten Feldstärken. Und jetzt kann ich natürlich einen Gradienten definieren in so einem Beschleuniger, in so einer Kavität. Und ich kann hier die Spitzenfelder mir ausgeben lassen und kann dann das Verhältnis E-Peak über ERA ausgeben lassen. Wobei das sehr stark abhängt, wie ich das Gitter modelliert habe bei den Simulationen. Aber zumindest mal so auf 10-20% genau kriege ich das hin. So, und dann kommt irgendein Wert raus. Wie gesagt, zum Beispiel E-Peak über ERA gleich 5. Und wenn ich dann 10 Megavolt pro Meter Gradient habe, heißt es, ich habe 50 Megavolt pro Meter Feldstärke hier an der Oberfläche irgendwo. So, wenn ich aber hier diese Formeln da, 50 Megavolt pro Meter einsetze, dann ist da kein nennenswerter Strom da. Der ist so klein, dass da kaum, also da würden so wenig Elektronen rauskommen, die dürften mir meine Güte gar nicht absenken. Tun sie aber. Warum? Also man kann diese Formeln ein bisschen modifizieren, indem man nämlich sogenannte Enhancement-Faktoren einfügt. Das heißt, man sagt einfach, das elektrische Feld ist gar nicht das elektrische Feld, was ich hier simuliert habe, sondern das ist um einen Faktor 100 stärker. Oder 300 stärker. So, das heißt, überall wo E steht, schreibe ich Beta E eigentlich. Ja, wo Beta Fn ist so ein Verstärkungsfaktor eben, ja, ist irgendeine Zahl. Größer als 1. In der Regel viel größer als 1. Ansonsten ändert sich an der Formel gar nichts, ja? Und warum kann man, was ist die Idee dahinter? Naja, man hat halt festgestellt, dass speziell die Resonatoren, die sehr viel Röntgenstrahlung produzieren, dass da an der Oberfläche, gerade in diesen Hochfeldregionen, dass da kleine Staubkörnerchen drauf liegen, also einfach Kontaminationen da sind. Mikrometer große Partikel. Das ist das Ganze ist ein sehr kompliziertes, komplexes Thema, weil es hängt nicht nur von der Größe des Objekts ab, sondern auf dem Material, was da eigentlich drauf sitzt. Ja? Es gibt Materialien, die strahlen nicht, es gibt Materialien, die strahlen viel schneller. Das hängt von der Austrittsarbeit natürlich des Materials ab. Das heißt, die Elektronen werden gar nicht an einem eigentlichen Resonatormaterial emittiert, sondern an Fremdkörpern, die irgendwo da drauf sitzen. Und warum gibt es dann größere Felder? Naja, das ist relativ einfach zu verstehen. Ich vergrößere mal sozusagen bildlich diese Oberfläche hier, ja, und mache einfach den Krümmungsradius größer. So, jetzt sitzt hier in der Hochfeldregion ein kleines Staubkörnchen oder Metallsplitter, was auch immer, Mikrometer groß. Und jetzt kennen wir ja, dass die elektrischen Feldstärken umso größer sind, je kleiner der Krümmungsradius ist. Das heißt, diese 50 Megavolt pro Meter, die gelten hier für diesen großen Krümmungsradius hier. Aber hier ist das Feld entsprechend viel stärker, weil der Krümmungsradius viel kleiner ist. Der beträgt ja keine Millimeter, sondern das sind ja nur noch Submikrometer. Entsprechend sind die Feldstärken hier sehr stark überhöht. Und das wird ausgedrückt durch diesen Enhancement-Faktor. In Wirklichkeit ist es sogar so, dass das hier nicht nur ein kleines Objekt ist, sondern das ist wiederum fast ein fraktales Objekt. Ich zeige gleich mal Bilder. Da sitzen Spitzen wiederum drauf, ja, die teilweise nur Nanometer groß sind. Oder vielleicht 10 Nanometer. Das heißt, es gibt das sogenannte Tip-on-the-Tip-Modell. Ja, also Spitze auf Spitze oder Spitze auf Dreck sozusagen. Ja. Und dann kann man auch tatsächlich den Strom ausrechnen, also nicht den Stromdichte, sondern den Strom. Da muss ich im Wesentlichen dann nur noch das Ganze mit der Fläche des Emitters multiplizieren. Das allerdings gilt jetzt nur für den Gleichstromfall. Ich habe ja Wechselströme in diesem Resonator und da gibt es auch Feldemissionen. Allerdings das Einzige, was sich ändert, oder was sich im Wesentlichen ändert, ist, es ändert sich der Exponent hier, der geht mit 2,5 hoch. Ja. Aber sonst ändert sich eigentlich gar nichts. Wo das herkommt, das ist relativ kompliziert zu erklären. Das will ich jetzt nicht tun. Aber vom Prinzip einfach sich nur vorstellen, ich habe irgendwelche Feldemissionen an sehr kleinen Krümmungsradien von Fremdkörpern. Und zwar derart, dass entsprechend ich im Wesentlichen dominiert bin durch so einen Exponentialterm, sodass eben dieser Tunnelstrom sehr stark in der Feldstärke anwächst. So, das kann man tatsächlich auch messen. Und zwar, das ist die Pickup-Leistung gegen den Feldgradienten. Da ist noch keine Feldemission zu sehen, weil das ist alles noch normal. Ja? Wenn ich also den doppelten Feldgradienten habe, erwarte ich auch die doppelte Pickup-Leistung. Ja? Entschuldigung, die vierfache natürlich. Ja? Es geht ja quadratisch. Ja? Also die Leistungspegel gehen ja quadratisch mit dem Feldpegel. Ja? Das heißt, es sollte quadratisch hochgehen, was es auch tut. Ja? So. Das Ganze ist jetzt hier nur noch dargestellt, einmal logarithmisch, ja? Damit man gleich verschiedene Darstellungsarten hat. Selbst wenn die Güte fällt, gilt es immer noch natürlich. Ja? Das heißt, nur am Pickup sieht man erstmal gar nichts. Aber jetzt, wenn ich jetzt die Vorwärtsleistung mir anschaue, um zu diesen Gradienten zu kommen, dann sehe ich, dass das nie im Leben quadratisch ist hier, ja? Sondern dass viel schneller geht. Und wenn ich das hier entsprechend logarithmisch darstelle, dann sehe ich das auch, dass offensichtlich, dann sehe ich es eigentlich noch besser, dass da irgendwas passiert, hier noch einigermaßen quadratisch, entsprechend hier, wo fängt es an, so bei 3,5, ja, also bis dahin sieht es noch ganz gut aus und dann wird es deutlich steiler, ja. Da gibt es also quasi einen Knick in der Ableitung, was man also auch hier deutlich sieht, ja. Und hier, entsprechend, hier bei der nächsten Messung, da ist es ein bisschen später, aber da scheint da hinten was zu passieren, ja. Und zwar so, dass in dem Bereich, das sieht fast aus wie ein linearer Anstieg im logarithmischen Darstellung. Und das deutet darauf hin, dass es exponentiell eigentlich ansteigt. Jetzt kann ich mir die Reflexion genauso anschauen, als Funktion vom Gradienten. Und dann sollte, wenn der Kopplungsfaktor gleich bleibt, dann sollte die Reflexion entsprechend natürlich prozentual auch immer die gleiche sein und damit quadratisch ansteigen im Feldpegel. Ja? So, das passiert ja am Anfang auch. Aber dann sinkt die Güte, meine Resonator wird weniger stark überkoppelt, bis irgendwann die Güte so weit gesunken ist, dass ich kritisch angekoppelt bin. Danach steigt die Reflexion gigantisch schnell an. Ja, zum einen quadratisch wegen den Verlusten, zum nächsten über wesentlich schneller als quadratisch, weil ich immer stärker unterkoppelt bin. Bei der Rotmessung, da ist man gar nicht hingekommen, bis zu einem Punkt, wo ich magnetisch angekoppelt ist, da hat es voll gequetscht, ja. Obwohl das Ergebnis besser war, natürlich, ja, aber. So, und jetzt kann man das quasi, die nicht-ohmschen Verluste extrahieren, ja. Weil ich weiß ja, wie viele Verluste ich bei ganz kleinen Pegeln brauche. Ich messe also erstmal die Verluste bei einem halben Watt oder noch weniger, bei 100 Milliwatt Vorlaufleistung. Und könnte dann extrapolieren, wie viel Leistung ich bräuchte bei höheren Feldern. Einfach quadratisch. So, und dann habe ich mal meine tatsächlichen Verluste, die ich brauche, und ziehe davon die Leistung ab, die ich eigentlich brauchen würde bei rein ohmschen Verlusten. Und die Differenz sind meine nicht-ohmschen Verluste, die ja zusätzlich auftreten. Und die sollten halt bei kleinen Leistungen natürlich null sein, logischerweise. Ja? Und die sollten immer null sein, idealerweise. So, tatsächlich sieht es aber so aus, dass irgendwann beginnen da Verluste sich bemerkbar zu machen, die immer schneller ansteigen. Und wenn ich das jetzt logarithmisch auftrage, ja, dann sieht man eben genau, dass hier Verluste plötzlich auftauchen und die sich da irgendwann hier exponentiell wachsen. Und jetzt haben wir ja vorhin den Strom hier gehabt, ja. Jetzt proportional zu diesem Ausdruck. Wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen anders darstelle, jetzt ist ein bisschen abstrakt, diese Darstellung. Ich muss nämlich darstellen den Logarithmus von 1 durch E-Peak hoch 2,5 über 1 über E-Peak. Ja, weil das ist ja mein E-Peak, der Wert hier. Ja? Dann sehen diese Kurven so aus. Und jetzt kann ich Folgendes machen, nämlich aus der Steigung dieser Kurven kann ich mein Beta bestimmen. Das ist ein Hansen-Faktor. Und der liegt halt im Bereich von ein paar hundert. Und wenn ich mein EP kenne, das kenne ich aus, ich kenne Gradienten, ja, ich habe Gradienten ja gemessen, hier an jedem Punkt. Und ich kenne meinen EP über ER aus Simulationen. Also kenne ich meinen E-Peak für die jeweiligen Gradienten, muss ich das noch multiplizieren mit dem Faktoren und dann bekomme ich die Feldstärke, die verantwortlich ist für die Extraktion, für die Emission der Elektronen an irgendeinem Emissionszentrum. Ja, dann kommt man halt raus, dass man hier an einem Endpunkt hier zum Beispiel sowas hat wie 10 Gigavolt pro Meter. Ja. Und das sind die Ströme, die man auch erwartet dann. Oder dann hat man Feldstärken, bei denen man diese Ströme erwartet, die man natürlich auch misst. Ja. Das sind Mikrometerströme, Mikroampere-Ströme. Ja. Also ich denke mal auch, Mikroampere ist ja besonders viel. Ja. Nur das Problem ist, wenn ich 10 Mikroampere da rausziehe und habe da ein Megavolt an Spannung, ja, dann bin ich schon bei 10 Watt. Und wenn ich 100 Mikroampere rausziehe, dann bin ich schon bei 100 Watt. Ja, und wenn mein Resonator nur 10 Watt braucht, dann heißt das, meine Güte ist um Faktor 10 gesunken. So, und jetzt die Frage, naja, das ist ja eigentlich ziemlich doof, Feldemission, ja? Also zum einen strahlt es, ja? zum zweiten sinkt meine Güte und ich bekomme mehr Leistung ins Heliumbad und wenn ich Pech habe, gibt es irgendwann einen Quench. Was kann man tun? Also hier sind wir so ein paar Messkurven, verschiedene Messkampagnen. Dann haben wir eben, wurde festgestellt, dass hier irgendwo lokal ein Emissionszentrum sein muss. Und dann wurde eine neue Oberflächenpräparation gemacht, das heißt die Oberfläche wurde gereinigt. Da kommen wir eh noch dazu. Da wurde also Oberfläche abgeätzt mit einer sehr unangenehmen Säurekombination, das nennt sich Buffered Chemical Polishing. Danach wurde es mit 80 Bar ultrareinem Wasser ausgespült für 48 Stunden, um eben irgendwelchen Staub, der noch hängt, Metallsplitterchen, Staube, alles wegzuspülen. Dann wird es im Reinraum alles getrocknet und montiert. Ja, und danach sah es so aus. Gleicher Resonator, deutlich besser. Sowohl die Güte an sich war besser, als auch die Feldpegel, die man erreicht hat. Und die Feldemission hat wesentlich später eingesetzt. Ja. Und es gibt sehr viele Untersuchungen dazu in den letzten Jahren über diese Feldemissionen. Und da wurden also auch wirklich gezielt Emitter irgendwo hingesetzt und dann geschaut, ob die strahlen und wie die strahlen, ja? Also Elektronen emittieren. Ja? Und dann hat sich dieses Tip-on-the-Tip-Modell eben herausgestellt, dass man wirklich also nicht nur den Emitter nehmen muss, ja? Der hatte hier jetzt ungefähr sowas wie 7-8 Mikrometer Länge, sondern dass zusätzlich verantwortlich sind eben diese kleinen Spitzen auf diesem Emitter nochmal, die diese sehr hohen Feldstärken von Gigavolt pro Meter erzeugen. Ja, man hat dann auch so runde Emitter genommen, da gleicher Größe und da ist nichts passiert. Ja. Da kommen kaum Elektronen raus. So, was muss man jetzt tun? Man muss natürlich versuchen, die Oberflächen peinlich sauber zu halten. Ja. So, und da kann man nicht einfach mit einem Lappen rumwischen, das funktioniert nicht, sondern die müssen, bevor überhaupt Raumluft rangekommen ist, müssen die schon sauber sein und dann darf auch gar keine Raumluft mehr dran, weil die Raumluft ist grottenschmutzig. Das sind Millionen von Staubteilchen pro Kubikmeter. Und deswegen braucht man also erstmal nach der Produktion saubere Oberflächen, das heißt entsprechend mit diesem BCP und dem das nennt sich High Pressure Rinsing, HPR. Dann muss alles in einem Reinraum montiert werden. Und man muss natürlich über Simulation versuchen, mein Resonator-Design Peakfälle zu reduzieren. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel meinen Resonator um 20% in Peakfällen reduzieren kann, dann heißt das auch, dass diese Spitzenfelder, die dann auftreten mit einer Kontamination, auch 20% niedriger sind. Und das macht gleich einen riesigen Faktor aus aufgrund von diesem Exponentialterm. So, und dann haben wir beispielsweise am IAP-Reinraum, da gibt es verschiedene Klassen. Also, bestimmt schon mal gehört, es gibt Klasse 1, glaube ich, gibt es als niedrigste Klasse. Wir haben Klasse 10.000, also je höher, desto unreiner. Wir haben in Klasse 10.000 Reinraum, in dem nochmal eine Klasse 100 Flowbox steht. Eine Flowbox ist sowas wie ein großer Filter auf vier Füßen, an dem solche Gummilamellen außen angebracht sind. Und die Luft strömt jetzt durch die Filter oben rein, wird gefiltert entsprechend und strömt unten laminar wie eine Luftsäule nach unten und strömt unten raus. Und das hat zur Folge, dass A, da die reine Luft da drin ist und ein leichter Überdruck in dieser Flowbox herrscht. Das heißt, keine Raumluft von außen nachströmt, sondern Luft strömt nur durch die Filter. So ist es auch generell bei Reinräumen. Ein Reinraum ist nie so, auch ist, da muss immer ein Überdruck herrschen. Weil wenn irgendwo eine Kontamination ist, dann wird ja die schmutzige Luft ja in den Reinraum gezogen. Deswegen ist im Reinraum immer Überdruck. Und zwar je reiner, über mehrere Schleusen, desto höher wird der Druck sein. Also beispielsweise, wenn ich hier in Klasse 100 Reinraum habe, dann habe ich die Tür zum Klasse 1000 Reinraum und dann habe ich hier eine, zum Beispiel eine Schleuse und hier ist die normale Umgebung, dann ist hier plus 2,5 Millibar, hier ist 2,5 Millibar mehr und da ist 2,5 Millibar mehr. Dass in jedem Schritt, der immer, also in jedem Schritt zu höherer Reinheit, ich immer in einen höheren Druck reinkomme. Sodass man also wirklich das, die Luft komplett praktisch hier über Filter reinschickt, dann strömt sie im Endeffekt hier komplett raus irgendwann. Ja? Also man merkt also auch, wenn man die Tür anfasst, also an den Rahmen dran geht, dass da ein Luftzug immer rausgeht. So. Okay, machen wir Schluss. Nächste Woche geht es dann weiter mit den ganzen Limitierungen und wir machen nächste Woche nochmal so einen kleinen Rundgang, mal eine halbe Stunde unten in der Halle. Und dann würde ich vorschlagen, das sind viel zu viele Zettel hier, macht aber nichts, einmal kurz evaluieren. Und dann müsste sich einer bereit erklären, diesen Zettel unten beim Pförtner, oder nicht den Zettel, sondern den Umschlag beim Pförtner abzugeben. Okay, und dann sehen wir uns vermutlich nächste Woche wieder.